Info. Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon mehrfach angekündigt, die Zahl der Corona-Tests deutlich ausweiten zu wollen. Die Kapazitäten sind da. Pro Woche könnten bis zu 1 Million Tests gemacht werden. In der letzten Maiwoche waren es aber gerade mal rund 350.000 Tests, die tatsächlich bundesweit durchgeführt wurden. Warum also gibt es so eine Lücke zwischen bestehender Testkapazität und der wirklichen Testpraxis?
Schon Anfang Mai hatte Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, er wolle deutlich mehr Corona-Tests in Deutschland. Mittlerweile ist ein entsprechender Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung der zuständigen Ministerien.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass deutlich mehr als bisher Tests finanziert werden, auch von der gesetzlichen Krankenkasse, auch präventiv in Pflegeeinrichtungen oder eben in Krankenhäusern. Unser Ziel ist, dass die 1 Million Tests pro Woche, die wir mittlerweile an Kapazität auch haben, dass die tatsächlich eben auch genutzt wird, um Infektionsherde sehr frühzeitig zu erkennen.
Präventiv testen, das soll aber nicht heißen, dass ohne Anlass untersucht werden soll. Gemeint ist, sobald beispielsweise in einer Altenpflegeeinrichtung eine Infektion festgestellt wird, dann soll dort intensiv getestet werden. Es geht aber nicht nur um Altenpflegeeinrichtungen. Im Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers gehören auch Lebensmittelfirmen, Schlachthöfe beispielsweise, Restaurants und Kneipen, aber auch Kindertagesstätten und Schulen dazu. Die Idee ist immer, schnell reagieren, wo eine Infektion festgestellt wird. Getestet werden dann auch alle, die noch keine Covid-19-Symptome zeigen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann kündigte gestern an, die Teststrategie darüber hinaus noch auszubauen. Präventive Tests soll es demnach in den niedersächsischen Landkreisen mit hoher Inzidenz geben, also dort, wo eine hohe Zahl neuer Corona-Infektionen festgestellt wird.
In Landkreisen, in denen diese Inzidenz die Zahl von 35 Fällen pro 100.000 überschreitet, werden wir den Beschäftigten in allen Alten- und Pflegeheimen, in ambulanten Pflegediensten, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in den Kindertagesstätten zukünftig präventive PCR-Tests anbieten.
Nun gibt es aktuell in Niedersachsen keinen Landkreis, in dem mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt wurden. Deshalb nimmt man einfach den Landkreis, der momentan die meisten Neuinfektionen aufweist. Wichtig soll offenbar das Signal sein, dort, wo Menschen mit einem relativ hohen Infektionsrisiko konfrontiert sind, soll schnell mit intensiven Testungen verhindert werden, dass sich das Virus weiter ausbreiten kann. In Hessen läuft das derzeit so. Sozialminister Kai Klose.
Wenn sich so eine Infektion in einer solchen Einrichtung, beispielsweise einem Alten- und Pflegeheim oder dem Flüchtlingsheim, was wir ja in Frankfurt hatten, zeigt, wo Menschen so auf so engem Raum zusammenleben und im Fall von Alten- und Pflegeheimen auch noch eine besondere Gefährdung, eine besondere Risikogruppe betroffen ist, dann wird jetzt schon komplett getestet.
Wie viel getestet wird, hängt also immer davon ab, wo und wie viele Symptome oder Infektionen auftreten. Massenhafte Tests ohne konkreten Anlass, die gibt es momentan ausschließlich im Saarland. Im übrigen Bundesgebiet nicht. Das Argument gegen solche anlasslosen Tests, sie würden nur eine kurze Momentaufnahme liefern, die aber für die Eindämmungsstrategie nichts bringe. Dennoch, wegen der mittlerweile sehr weitgehenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen werden jetzt immer mehr Studien angeschoben. Damit will man auf der Basis regelmäßiger Tests mehr über das Verbreitungsrisiko des Virus erfahren. Beispiel Hessen. Sozialminister Kai Klose hatte in dieser Woche angekündigt, dass eine Studie in 60 hessischen Kindertagesstätten gestartet wird. Dort sollen wöchentlich 1500 Kinder und Erzieher getestet werden. Das Ziel der Studie formulierte Sandra Ziesek, die Direktorin der medizinischen Virologie an der Uniklinik Frankfurt.
Wir erhoffen uns dadurch zum einen Daten, um zu zeigen, welche Rolle Kinder spielen, wenn sie asymptomatisch sind für die Verbreitung des Virus, aber auch Erkenntnisse, was die Kita-Öffnung wirklich, wozu die beiträgt bei der Häufigkeit der Erkrankung und bei der Übertragung der Erkrankung.
Die Studie setzt also da an, wo jetzt viele Kinder wieder zusammenkommen, die nicht immer alle Schutzmaßnahmen perfekt einhalten werden. Generell sind Corona-Tests aber vor allem der Versuch, schneller und zielgenauer reagieren zu können.
Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, das ist eine große Herausforderung für alle berufstätigen Eltern. So war es auch schon vor Corona und in der Corona-Krise umso mehr. Da mussten die Eltern den Kindern gerecht werden, die weder in Schule noch in Kita gehen konnten und gleichzeitig eben dem Beruf nachgehen. In vielen Fällen ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Studie der Universitäten Frankfurt, Bonn und Mannheim hat nun ermittelt, wie hoch der Arbeitsausfall tatsächlich war aufgrund der Schul- und Kitaschließungen. Mit der Mitverfasserin dieser Studie, nämlich Nicola Fuchs-Schündeln, sie ist Professorin für Makroökonomie und Entwicklung an der Goethe-Uni Frankfurt, habe ich darüber vorhin gesprochen. Ich habe sie gefragt, was haben Sie jetzt konkret herausgefunden?
Ja, wir haben uns angeschaut, wie viel Prozent der Beschäftigten denn wirklich von den Schul- und Kitaschließungen betroffen sind. Da sieht man erstmal, dass 26% der Beschäftigten, also rund ein Viertel in Deutschland, Kinder im Alter von unter 14 Jahren im Haushalt haben. Manchmal ist es nur so, dass eine andere erwachsene Person im Haushalt ist, die nicht arbeitet und sich um die Kinder kümmern kann. Natürlich reicht es, dass eine Person zu Hause bleibt bei den Kindern. Aber selbst wenn man das mit einberechnet, ist es immer noch so, dass 11% der Beschäftigten von den Schul- und Kitaschließungen betroffen sind. Und 11% ist erstmal relativ viel. Das ist zum Beispiel die doppelte Anzahl der Arbeitslosen, die wir zurzeit in Deutschland haben. Und wenn man davon ausgeht, dass die Person mit den geringeren Stunden zu Hause bleibt, so sind immer noch 8% der gesamten Arbeitsstunden in Deutschland von den Schul- und Kitaschließungen betroffen.
Wie sich gezeigt hat, sind ja auch Mütter in besonderer Weise von diesen Schließungen der Kitas und Schulen betroffen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, an dieser Situation etwas zu ändern?
Ja, also die Daten zeigen ganz deutlich, dass eben gerade die Zeit, die Mütter jetzt mit dem Homeschooling oder mit der Betreuung von Kindern verbringen, hochgegangen ist, mehr als bei den Vätern. Das macht mir auch wieder wirtschaftlich große Sorgen, weil Mütter eben gerade in diesem kritischen Karrierestadium sind, gerade Mütter junger Kinder, in denen es sich entscheidet, ob man Karriere macht oder nicht. Und auch hier ist es so, dass wieder die Ungleichheit der Geschlechter im Arbeitsmarkt in Deutschland größer ist als im OECD-Durchschnitt zum Beispiel. Und hier drohen wir wieder weiter zurückzufallen, dass es eben jungen Frauen jetzt schwer gemacht wird, Karriere zu machen. Und wenn jetzt ein paar Monate man nicht mit voller Kraft arbeiten kann, so hat das eben langfristige Effekte. Und was hier wiederum wirklich nur helfen würde, wäre dieser gewagte Schritt zu sagen, wir machen die Schulen, wir machen die Kitas wieder auf und wir testen viel, wir beobachten das Infektionsgeschehen vor Ort, aber wir wagen erstmal diesen Schritt.
Nun geht es ja nicht allein darum, die Kinder aus dem Haus zu haben. Es geht ja darum, was den Kindern genommen wird. Was sagen Sie aus bildungsökonomischer Sicht dazu?
Also aus bildungsökonomischer Sicht sind die Schulschließungen überaus bedenklich. Denn wir wissen, dass in Deutschland schon mehr als in anderen europäischen Ländern der schulische Erfolg stark vom sozioökonomischen Hintergrund abhängt. Und was jetzt halt zu erwarten ist, ist, dass es erstmal für alle Kinder negativ ist, wenn sie nicht eben vernünftig Kontakt mit anderen Kindern haben, regelmäßig, wenn sie nicht den schulischen Input bekommen. Aber dass das insbesondere halt für Kinder aus sozial schwächeren Familien ein Problem ist oder auch für Kinder aus Migrantenfamilien, die jetzt eben monatelang kein Deutsch hören, muss es halt so sein, dass die Schulschließungen deutlich größere Auswirkungen haben als für Kinder aus relativ gut situierten Familien, die sich dann oft auch besser weiterhelfen können.
Frau Fuchs-Schündeln, Sie fordern die vollumfängliche Wiedereröffnung von Schulen und Kitas. Was entgegnen Sie Bedenkenträgern, die vor einer zweiten Corona-Welle warnen?
Natürlich müssen wir immer im Blick haben, ob was medizinisch möglich ist. Und natürlich sollten wir so viel Schutzvorkehrungen wie möglich treffen. Aber zum einen ist es ja so, dass wir jetzt in Deutschland schon viele Bereiche geöffnet haben. Und oft wird nicht mitbedacht, dass eben die schulische Schließung auch wirtschaftliche Auswirkungen hat und negative Auswirkungen für eine ganze Generation von Kindern in die Zukunft. Deswegen denke ich, dass man hier durchaus ein bisschen risikobereiter sein sollte und sagt, jetzt gehen wir auf den Schritt, hier aufzumachen. Und insbesondere ist es ja so, dass viele nordische Länder schon vor einiger Zeit die Schulen und Kitas geöffnet haben. Dänemark zum Beispiel, wir wissen, das ist sehr restriktiv, macht sich immer noch Gedanken, ob es überhaupt Urlauber ins Land reinlässt, hat aber bereits Mitte April wieder die Kitas und die Schulen geöffnet. Und aus keinem dieser nordischen Länder ist es nun bekannt, dass es zu großen Corona-Ausbrüchen an den Kitas oder Schulen gekommen ist. Also ich denke, es sieht so aus, als wäre zumindest die Gefahr nicht größer in anderen Bereichen. Aber die Notwendigkeit, denke ich, der Öffnung ist tatsächlich größer als in manch anderen Bereichen. Also Freizeitparks, Spielplätzen, alle Sachen, die wir auch schon wieder öffnen.
Gut, aber das Ganze muss ja organisatorisch auch machbar sein. Und da gibt es ja jetzt schon enorme Probleme.
Das ist richtig. Also wenn man bereit wäre, mal auszuprobieren, zum Regelunterricht zurückzukehren, also wäre das eben organisatorisch durchaus einfacher. Und ich denke, wenn es zu einer zweiten Welle kommt, bei der Wirtschaft machen wir uns immer Gedanken, wenn man wieder Betriebe schließen muss, Handelsketten unterbrechen wird, wird das große negative Auswirkungen haben. Wenn es eben lokal nochmal zu einer zweiten Welle kommt und man wird nochmal die Schulen schließen müssen, werden wir zumindest besser vorbereitet sein für den Fernunterricht, als wir es in der Vergangenheit waren. Aber jetzt haben wir ja erstmal den Sommer, die Zeit nach den Sommerferien, und ich denke, das wäre die richtige Zeit auszuprobieren, ob wir nicht einen Schritt weitergehen können. Wir sind ja in Deutschland in der glücklichen Lage, dass sich das Infektionsgeschehen eben doch weitestgehend beruhigt hat, eben dank des harten Durchgreifens. Aber jetzt ist es vielleicht auch an der Zeit, da auch wieder zu öffnen.
Für viele ein positives Signal, gerade recht zur Urlaubszeit. Die Europäische Union will ab Juli die Reisebeschränkungen für Länder außerhalb der Staatengemeinschaft schrittweise abbauen. Innerhalb der EU sollen die Restriktionen Ende Juni schon vollständig aufgehoben sein, hieß es heute in Brüssel beim Treffen der EU-Innenminister. Und der deutsche Ressortchef Horst Seehofer will etwas forscher noch vorgehen, sprich keine Binnengrenzkontrollen mehr ab dem 15. Juni bereits. Wer bietet mehr? Antworten von Malte Pieper.
An diesem Mittag waren es zunächst die Tschechen, die ein wenig überraschend jetzt schon ihre Grenzen wieder öffneten. Seitdem kann man aus Sachsen, Bayern, Österreich oder Ungarn wieder ganz normal und problemlos zu den Nachbarn reisen. Wir müssen schließlich wieder zur Normalität zurückkehren, verkündete Tschechiens Premier Babiš im Fernsehen. Es sei gut, wenn Touristen aus den genannten Ländern in seiner Heimat wieder Geld ausgeben würden. Mehr als 2,5 Monate hatte Tschechien zuvor seine Grenzen rigoros geschlossen. Und die Tschechen sind eben nur noch ein Land von vielen. So viel steht seit heute fest. Denn bald schon wird es wieder möglich sein, verkündet EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, das grenzkontrollfreie Reisen in fast ganz Europa.
Bis spätestens Ende Juni werden wir zu einem voll funktionstüchtigen Schengen-Raum zurückkehren und die Reisefreiheit unserer Bürger garantieren können. Sowohl die gesundheitliche als auch die politische Situation erlauben das.
Und dieses grenzkontrollfreie Reisen, es kommt wahrscheinlich Schritt für Schritt. Nach den Tschechen heute und den Österreichern kürzlich kommt der nächste Stichtag am 15. Juni, also Montag in einer Woche. Dann werden beispielsweise Deutschland, Belgien, Frankreich, Dänemark, Griechenland und die Schweiz ihre Grenzkontrollen einstellen. Bis Ende Juni folgt dann der Rest der EU sowie einige angrenzende Länder. Entscheidend dabei, betont Bundesinnenminister Horst Seehofer,
mit der Beendigung der Grenzkontrollen erfolgt dann auch eine Beendigung der Quarantäne, sodass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa auch nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt.
Noch offen ist, wie es mit der Welt außerhalb Europas weitergeht. Zunächst einmal soll das Einreiseverbot für nicht notwendige Reisen aus sogenannten Drittstaaten verlängert werden, so die EU-Innenminister. Anfang Juli will man dann weitersehen. Und es zeichnet sich ab, dass man auch hier Schritt für Schritt vorgeht, dass also nicht EU-Länder, in denen das Infektionsrisiko als eher gering angesehen wird, dass man Reisen von dort zu uns zügiger wieder erlaubt. Vor allem die Türkei drängt darauf, bangt sie doch um ihr Geschäft mit dem Sommertourismus. Aber eine definitive Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Die EU-Kommission wurde von den Innenministern beauftragt, binnen Tagen einen Fahrplan auszuarbeiten. Als sicher gilt nach Ansicht von Beobachtern, dass die schwer getroffenen USA, aber auch das ebenfalls stark leidende Russland eher weiter hinten auf der Öffnungsliste stehen werden.
HR-Info.
Nach dem Corona-bedingten Runterfahren planen die Kulturbetriebe, zumindest in der Schweiz, den Neustart. Ab morgen sind dort wieder öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Und noch im Juni, in diesem Monat also, soll über die Veranstaltung bis zu 1000 Personen entschieden werden. Dennoch aber dürfte es ein, sagen wir, schlanker Kultursommer werden, wie Dietrich Karl Meurer zu berichten weiß.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung?
High Noon, also 12 Uhr mittags, hieß ein Projekt während des Lockdowns am Theater Basel. Jeweils mittags wurde aus dem Foyer des Schauspielhauses heraus gesungen, getanzt, gespielt, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Mit Megafonen kämpfte man teilweise gegen den Straßenlärm an.
Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Almut Wagner, die Schauspieldirektorin am Theater Basel, sagt, der Lockdown habe das Haus besonders getroffen.
Erstens waren wir das erste Theater, was aufgehört hat zu spielen. Das war schon am 29. Februar. Das hatte mit der Basler Fasnacht zu tun. Und zweitens ist es natürlich auch das Ende einer Intendanz. Der Intendanz von Andreas Beck, der hier 5 Jahre lang sehr erfolgreich in Basel Theater gemacht hat. Und dass wir uns natürlich nicht mehr adäquat mit unserem von langer Hand geplanten Programm verabschieden können. Das ist natürlich wirklich wirklich sehr schade, weil wir ja nichts verschieben können.
Nicht nur in Basel, sondern in der ganzen Schweiz wurde im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen der Kulturbetrieb fast auf Null gesetzt. Kinos, Theater, Opernhäuser mussten schließen.
Sie durften nichts mehr machen. Also alles war zu, kein Auftritt war möglich.
Erzählt Rosmarie Quadranti, die Präsidentin des Vereins Cultura. Das ist der Dachverband der Interessenverbände der Schweizer Kulturinstitutionen.
Es gab zuerst diese Schockstarre eigentlich. Und dann auch ganz viel Verunsicherung, weil Hilfe angekündigt wurde, es nicht klar war, wann diese Hilfe kommen würde und in welcher Form sie kommen würde.
Nun geht es wieder los, wenn auch im kleinen Rahmen. Lediglich Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern sind gestattet. Doch noch in diesem Monat soll darüber entschieden werden, ob Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt werden. Nicht alle, die in der Schweiz Kultur anbieten, gehen gleich vor. Das legendäre Montreux Jazz Festival bleibt komplett abgesagt. Das traditionsreiche Filmfestival von Locarno soll lediglich in stark reduzierter Form stattfinden. Und das Lucerne Festival plant kleinere Klassikkonzerte Ende August im Freien. Auch Theater und Konzerthäuser tasten sich eher vorsichtig an die Lockerungen heran. Vom großen Befreiungsschlag kann man also noch nicht reden, sagt Rosmarie Quadranti vom Dachverband Cultura.
Der Sommer findet sehr schlank statt. Und die Auswirkungen werden noch lange spürbar sein.
Am Theater Basel wird man ab Montag wieder auf der Bühne stehen. Täglich für ein 30-minütiges Live-Programm. Unter anderem mit Stücken von Sibylle Berg, Lukas Bärfuß und Robert Walser. Wegen der Sanierung des großen Hauses kann man nur auf der kleineren Bühne des Schauspielhauses starten, erklärt Schauspieldirektorin Almut Wagner.
Jetzt müssen wir erstmal mit 50 Personen auskommen. Aber ehrlich gesagt, es ist der erste Schritt. Wir müssen das ja auch lernen, wie das ist, wieder auf der Bühne zu sein, mit dem Publikum zu kommunizieren, den Einlass des Publikums zu regeln. Das muss man so Step by Step machen.
Mit den mittäglichen Darbietungen durch die geöffneten Türen aus dem Foyer heraus hat man bereits Schluss gemacht.
Was fehlt Ihnen zum Glück?
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.